schließen Sie daraus? Dann antwortet der Mitarbeiter, es ist Donnerstag. Also in so einem Fall ist das wahrscheinlich eine eher angespannte Situation, zumindest von Seiten des Arbeitgebers aus. Der Mitarbeiter kann offensichtlich ganz locker lässig damit umgehen. Und ja, man kann zufrieden sein mit so einer Arbeitssituation, angespannt, verärgert, enttäuscht, vertrauensvoll. Gut, sich da vielleicht mal kurzes in Erinnerung zu rufen, was sind unsere Erfahrungen mit unserem Arbeitgeber? Wenn man selbst Chef ist, und mancher von uns hatte so eine Rolle ja durchaus, ist es natürlich auch interessant zu wissen, wie die Mitarbeiter über einen denken. Es gibt ja sogar so eine TV-Doku-Soap, Undercover Boss heißt die, wo der Arbeitgeber sich verkleidet und dann in die Firmen geht als neuer Mitarbeiter und dann mal schaut, wie die neuen Mitarbeiter einen im Betrieb behandeln, wenn sie nicht wissen, dass das der Chef ist. Da gibt es dann manchmal ganz interessante Erkenntnisse. Man könnte fast sagen, so ähnlich hat Jesus es gemacht, ne, ist undercover hierher gekommen als Mensch und musste sich dann auch einiges gefallen lassen, weil die Menschen ihn nicht erkannt haben als den allmächtigen Gott. Aber natürlich, das wissen wir auch, die Beziehung zu Jesus Christus, die ist natürlich nicht in erster Linie von Arbeit geprägt. Wir wissen, wir sind angenommen, wir sind geliebt, wir wissen in allererster Linie als ersten Schritt und als Grundlage geht es um unsere Beziehung zu ihm, es geht um Glauben, es geht um Vertrauen. Und dennoch, mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet trotzdem und natürlich auch, dass es in gewisser Weise Arbeit gibt. Arbeit, die man nicht aus Pflicht heraus tut, vielleicht auch aus einer gewissen Verpflichtung, aber vor allem aus Vertrauen und aus Liebe zu diesem Chef, zu Jesus heraus. Es geht also darum, Mitarbeiter innerhalb des Reiches Gottes zu rufen, dass sie wiederum andere ins Reich Gottes rufen. Es geht darum, Menschen einzuladen in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist sozusagen die Arbeit, die es zu tun gibt. Und Jesus sagt, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die es dafür zu gewinnen gibt. Er vergleicht das an anderer Stelle mit einer großen Ernte, wo er dann aber sagt, leider gibt es nicht so viele Arbeiter. Es gibt nicht so viele Mitarbeiter. Und daher empfiehlt er seinen Jüngern, betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Und so beten wir und wir sammeln auch, das ist jetzt so der kleine Hinweis nochmal auf das Missionsopfer, wir sammeln Mittel, um das zu unterstützen, dass die Ernte mit eingebracht werden kann. Weltweit, hier in Europa, hier in Deutschland, wir werben auch für die theologischen Ausbildungsstätten, dass immer mehr Menschen gerufen werden, andere wiederum zu rufen. All das gehört dazu und im Mittelpunkt, das sagt Jesus ganz klar und das tun wir im ganzen Jahr immer wieder, wir sollen dafür beten. Nun sagt Jesus aber auch etwas über die Beziehung zwischen dem Arbeitgeber, ihm, und den Arbeitern. Und das geschieht in dem Gleichnis, das wir vorhin gehört haben. Wenn man sich den Zusammenhang so ein bisschen anschaut, was davor kommt, was danach kommt, da sehen wir, dass es bei den Jüngern gerade unter anderem um die Diskussion geht, was es eigentlich einmal für eine Belohnung geben wird für die Nachfolge. Oder nach diesem Gleichnis geht es dann sofort weiter, ja, wie sieht denn das aus mit dem Platz zur Rechten Gottes? Wer von uns darf den denn einnehmen? Wie sieht es aus mit der Beziehung zwischen dem Arbeitgeber und den Mitarbeitern? Was hat Jesus zu sagen? Wir schauen uns mal an, wer hier so vorkommt in diesem Gleichnis. Wir lernen zuallererst einen Gutsbesitzer kennen, der auch der Herr des großen oder eines großen Weinbergs genannt wird. Und es wird relativ schnell klar, dass es Arbeit gibt. Arbeit steht an, es gibt Arbeit zu verrichten, er braucht Mitarbeiter. Vielleicht müssen die Weinstöcke ein Stück zurückgekürzt werden, zurückgeschnitten werden. Vermutlich, das ist das, was man am ehesten vermuten würde, ist, dass es Erntezeit ist, so wie Jesus das ja ein paar Kapitel vorher schon gesagt hat, und dass es da etwas zu ernten gibt. Die Arbeiter, die findet unser Gutsbesitzer auf dem Marktplatz und er stellt sie dort für seine Zwecke ein. Das ist der Arbeitgeber an dieser Stelle. Schauen wir auf die Arbeiter. Diese Situation, die hier beschrieben wird, dass die auf dem Marktplatz stehen und irgendwie nur darauf zu warten scheinen, dass da jemand vorbeikommt, um sie und sie einzustellen, die ist tatsächlich bis in die heutige Zeit hinein für den Nahen Osten relativ normal. Das gibt es immer wieder zu beobachten, auch in Israel. Da gibt es dann vielleicht einen Arbeitgeber, der ein paar Arbeiter für den Tag braucht, so ein paar Tagesarbeiter, und der fährt dann an irgendeinem öffentlichen Platz in der Stadt vor, wo sich dann die Menschen schon versammelt haben, wo er weiß, dort finde ich potenzielle Arbeiter. Und das sind dann häufig Menschen, häufig junge Menschen mit Familie, die wirklich von der Hand in den Mund leben, die Tag für Tag darauf angewiesen sind, dass jemand für sie arbeitet und dass sie Geld nach Hause bringen können, um die Familie heute zu versorgen oder zumindest heute das zu besorgen, was dann halt entsprechend für morgen zum Essen dann da sein wird. Der Arbeitgeber, die Arbeiter. Und dann gibt es hier ja auch noch eine Abmachung. Dieser Lohn, der entsprechend, das sind Tagesarbeiter, die vielleicht morgen schon gar nicht mehr da sind oder einer anderen Arbeit nachgehen. Es gibt hier einen Tageslohn, nur für den Tag. Und das, was jetzt hier ausgemacht wurde, dieser Denar, das war in der Regel das, was auch ein römischer Soldat an einem Tag verdiente. Das war ein typischer Tageslohn. Und diesen Lohn, den macht der Arbeitgeber mit den ersten Arbeitern aus. Danach geht er noch dreimal hinaus auf diesen Marktplatz, um noch weitere Arbeiter einzustellen. Und bei diesen Malen ist entweder nur noch von dem Lohn die Rede, also da wird nicht mehr gesagt, wie viel da ausgemacht wurde, wobei man sich denken kann, dass es derselbe Tageslohn ist. Und beim letzten Mal ist dann von gar keinem Lohn mehr die Rede. Was nicht bedeutet, dass die nicht darüber gesprochen haben. Wir sehen ja, es ist noch nicht das Ende dieser Geschichte hier. Denn es gibt in diesem Gleichnis einige sehr merkwürdige Vorkommnisse beziehungsweise einige Überraschungen, mit denen man in diesem gesamten Kontext, in diesem gesamten Zusammenhang eigentlich nicht rechnen würde. Die erste Überraschung, die taucht schon gleich am Anfang auf. Gut, wir wissen, es scheint sehr viel Arbeit zu geben. Zumindest werden mehrfach hier Arbeiter eingestellt. Aber wenn es wirklich so viel Arbeit gibt, dann wäre es doch eigentlich gut, wenn der Arbeitgeber die Arbeit beaufsichtigt, anstatt ständig in die Stadt zu fahren und Leute einzustellen. Also, dass er die Arbeit macht, nicht, also das, was wirklich wichtig ist und nicht da dieses, die Arbeitnehmersuche sozusagen. Und wir wissen, am Ende der Geschichte wird uns das erzählt, er hat doch einen Verwalter. Könnte der nicht vielleicht losgehen und die Leute einstellen oder diese Aufgabe dann wenigstens delegieren? Na gut, es kann keine so wichtige Aufgabe sein. Das sind die Arbeiter für heute, morgen wird es da andere geben. Warum soll das der Arbeitgeber selbst machen? Außerdem, das ist noch so eine Randnotiz dieser Überraschung, geht er gleich viermal dorthin. Auch das ist ungewöhnlich. Und es ist nicht nur so, dass er halt noch mehr Leute braucht, sonst von einem wirklich guten Arbeitgeber, der entsprechend auch schon planen kann und weiß, was in seinem Weinberg geschieht, würde man ja erwarten, dass der schon am Anfang die Anzahl von Leuten mitnimmt, die er braucht in seinem Weinberg. Was der Arbeitgeber hier macht, ist, dass er noch ein paar Mal nachschaut, ob diejenigen, die gewartet haben, als er das letzte Mal Leute eingestellt hat, ob diese auch endlich Arbeit gefunden haben. Er zeigt sich also von einer ganz großen Barmherzigkeit. Es ist Mitleid, was er hier ausdrückt, dass er selbst am Ende des Tages den immer noch wartenden Arbeitern, die mittlerweile vermutlich verzweifelt waren, sie waren immer noch dort. Sie wussten nicht, wie es am Ende des Tages weitergehen würde, ob sie ihren Familien was nach Hause bringen konnten, dass er denen immer noch Arbeit gibt. Große Barmherzigkeit, großes Mitleid. Der Arbeitgeber geht selbstlos. Das ist die erste Überraschung in dieser Geschichte. Die zweite und die wahrscheinlich offensichtlichste Überraschung ist, dass der Tageslohn allen ausbezahlt wird. Also, dass es alles der Tageslohn ist. Dieser bereits erwähnte Verwalter, der hatte eine Aufgabe, er sollte alle Arbeiter entlohnen mit dem Tageslohn. Das ist vielleicht die auf dem ersten Blick größte Überraschung. Die Arbeiter, die erst spät eingestellt wurden, eigentlich hätte man gesagt, gut, die kriegen halt einen Bruchteil des Tageslohns. Das würde Sinn ergeben. Oder die anderen Arbeiter, die zuerst eingestellt wurden, die kriegen halt entsprechend mehr. 2, 3, 4, 5 Tageslöhne vielleicht. Aber nein, am Ende erhalten sie alle denselben Lohn. Zweite Überraschung. Und noch die dritte Überraschung. Man mag jetzt ja eigentlich akzeptieren, also man sagt, na gut, das ist dann so, dass der Arbeiter offensichtlich sehr gerecht ist. Dass er sagt, mit jedem oder jeder bekommt das, was ich mit ihm vereinbart habe. Und man mag vielleicht auch darüber hinwegsehen, dass dieser Arbeitgeber offensichtlich sehr barmherzig und sehr großzügig ist, indem jeder auch den gleichen Lohn erhält. Aber der eigentliche Gipfel und damit die große dritte Überraschung ist die, dass die Letzten ihren Lohn zuerst erhalten. Und ganz ehrlich, dieser Arbeitgeber hätte sich eine Menge Arbeit und vor allem eine Menge Ärger ersparen können. Wenn er gesagt hätte, gut, die Ersten, die kriegen ihren Lohn, das, was mit ihnen vereinbart wurde, und dann gehen diese ja dankbar nach Hause, die nehmen das und gehen. Und dann kommen die Letzten und die erhalten dann den Lohn zuletzt. Die sind vielleicht überwältigt von der Großzügigkeit, dass sie genau das Gleiche kriegen, die gleiche Menge. Aber keiner wird ja davon erfahren, vor allem nicht von den anderen Arbeitern. Keiner wird verärgert. Keiner muss denken, oh, jetzt muss ich mich aber mit dem anderen nochmal vergleichen. Da will ich jetzt aber ein bisschen mehr haben. Aber genau das macht dieser Arbeitgeber in dem Gleichnis, das Jesus hier erzählt, nicht? Offensichtlich hat er einen kleinen Charaktertest für seine Arbeiter, beziehungsweise für die ersten Arbeiter vor. Oder er möchte, dass etwas Bestimmtes hier gelernt wird. Es geht ihm ganz offensichtlich darum zu zeigen, dass er in einem gleichen Maße, zur selben Zeit, gerecht und großzügig und barmherzig sein kann. Alles innerhalb derselben Handlung, alles innerhalb derselben Entscheidung. Er sagt, mein Freund, ich war nicht ungerecht. Warst du nicht damit einverstanden, dass du den ganzen Tag für den üblichen Lohn arbeitest? Nimm dein Geld und gib dich zufrieden. Ich will aber diesem letzten Arbeiter genauso viel geben wie dir. Und dann fragt er noch, ob es denn ein Stein des Anstoßes sein soll, dass er gütig ist. Er möchte ihnen, diesen ersten Arbeitern, ganz deutlich machen, dass sie Gründe haben, wirklich dankbar zu sein. Denn das Versprochene war ja eingehalten worden. Wie er das aber macht, das überrascht natürlich mehrmals hier in dieser Geschichte, in dem er selbst losgeht, in dem alle denselben Lohn kriegen und in dem er den Letzten zuerst den Lohn gibt. Jetzt gehen wir mal einen kleinen Schritt raus aus diesem Gleichnis und stellen uns die natürlich für uns alles entscheidende Frage, was sind denn die Konsequenzen, die wir aus diesem Gleichnis, aus dieser Geschichte, die Jesus wirklich sehr eindrucksvoll uns vor Augen malt, die wir für uns da ziehen. Und eine Vorbemerkung sei sicherlich nochmal erwähnt, nämlich, dass es hier nicht bei diesem Lohn nicht um die Errettung durch Werke geht. Also es geht ja hier um Arbeit, ja, das ist klar. Es geht um eine Arbeit innerhalb des Reiches Gottes, aber es geht um die Ernte, die es im Reich Gottes einzuholen gilt. Also das geht um diejenigen, die schon im Reich Gottes sind. Es geht nicht um die Belohnung, die einmal dann auf uns warten wird in der Ewigkeit, weil das, was hier passiert, im Reich Gottes und während des Einholens der Ernte passiert, das, was hier auf der Erde geschieht. Es geht an anderer Stelle, wird nochmal erwähnt, wie das, also an anderer Stelle im Neuen Testament wird nochmal erwähnt, wie das mit der Belohnung ist, die wir von Gott kriegen für unser Leben und so weiter und so fort. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier geht es um die Arbeit im Hier und Jetzt im Reich Gottes. Und das bedeutet auch, dass wir uns dieses Gleichnis anschauen müssen vor dem Hintergrund von Jesu Tätigkeit. Also wir schauen auf das, was Jesus getan hat, wo er gesagt hat, das Reich Gottes bricht jetzt schon an. Und dann werden wir ein bisschen mehr verstehen. Er ist der Gutsbesitzer hier in diesem Gleichnis. Und wir wissen, dass Jesus immer wieder ziemlich schief angeschaut wurde und kritisiert wurde, wen er so um sich herum versammelte. Aber ganz offensichtlich wollte er genau diese Menschen um sich und bei sich haben. Er sagt nur wenige Kapitel vorher oder nur wenige Verse, bevor er das mit dem Ernteeinholen und den Arbeitern sagt, in Kapitel 9 im Matthäus-Evangelium, da sagt er, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Nun kann man natürlich sagen, naja gut, dass diese Sünder, die wollte er natürlich um sich haben, damit die sich dann bekehren und damit die errettet werden. Ja, klar, ist ja auch richtig. Aber wir dürfen nicht den anschließenden Schritt übersehen, den Jesus macht, wenn er diese Menschen dann anschließend in seine Nachfolge ruft. Übrigens auch noch nach seiner Himmelfahrt, das geht ja noch weiter, wir denken mal nur an Paulus. Und man staunt, wenn man sich anschaut, wen Jesus um sich hatte und wer ihm diente und anderen Menschen und dann den Gemeinden diente. Wird interessant, wenn man schaut, wer da alles zu diesem Team Weinberg, so möchte ich es mal nennen, gehörte. Die hochnäsigen und korrupten Zöllner kamen dazu, die Prostituierten und die Bettler, genauso wie die Frauen und die Römer und die Kinder und die Pharisäer sogar, diese Selbstgerechten, ja, die auch. Die Juden und die Griechen, die Reichen, die Witwen und noch viele mehr. Jesus, wenn wir uns das alles anschauen, und wir könnten da beginnen bei dem Simeon, der auf Jesu Geburt ganz lange gewartet hatte, diese Verheißung gekriegt hatte, und wir könnten aufhören oder einen Zwischenstopp machen bei dem Verbrecher am Kreuz und könnten weitergehen bis zu Paulus, dieser Pharisäer, der die Christen verfolgte und dann einmal umgedreht wurde. Jesus machte sich nicht nur einmal auf, nicht nur am Morgen und hat gesagt, mit den Menschen baue ich jetzt eine Beziehung auf und die stelle ich ein und dann ist gut und alle anderen, na gut. Nein, Jesus ging immer wieder während seines Dienstes los. Und er ging nochmal los und er ging nochmal los und darüber hinaus bis zum heutigen Tage an alle möglichen Ecken, wo Menschen warteten darauf, dass sie wirklich etwas Nahrhaftes entdecken. Irgendetwas, wo sie sich einsetzen konnten, was ihnen wirklich Sinn und Zweck des Lebens geben würde, was ihnen Halt geben würde, was ihnen Liebe geben würde, was sie tragen würde. Und diese Menschen haben zu einem ganz großen Teil nicht dann einfach, sind nicht dort stehen geblieben, haben gesagt, gut, jetzt haben wir das vereinbart, dass ich zu dir gehöre. Nee, die sind auch dann hingegangen in den Weinberg und haben gearbeitet. Und wer weiß, wen Jesus noch so alles finden wird auf den Marktplätzen dieser Welt. Jesus geht immer wieder los. Den Jüngern, die dieses Gleichnis hörten, wurde genauso wie allen, die vielleicht so gerne diesen Titel hochgehalten haben, wir sind Gottes erwähltes Volk, denen wurde signalisiert, diejenigen, die Jesus auch danach noch rufen wird und immer wieder ruft, die sind euch gleichberechtigt. Egal wann und wie sie dazu berufen worden sind, zu diesem Dienst. Auch sie gehören dazu. Sie sind nicht nur Ernte. Sie sind nicht nur die Objekte, die wir irgendwie einsammeln wollen. Nein, das sind meine geliebten Kinder, meine geliebten Nachfolger, meine geliebten Menschen, die ich dann wieder lossende, um noch mehr Ernte einzuholen. Die ich brauche für meine Weinbergsarbeit. Bei all dem reicht es aber noch nicht, nur zu akzeptieren, dass in Gottes Weinberg eine Vielzahl von Menschen zu finden ist, die wir vielleicht da erstmal gar nicht erwarten würden oder die erst später dazugekommen sind. Sondern unser Verhalten ihnen gegenüber wird mit diesem Gleichnis genauso in Frage gestellt. Hier heißt es ja, hier wird dieses Verhalten kurz beschrieben in unserem Gleichnis. Diese Leute, die haben nur eine Stunde gearbeitet und doch bekommen sie genauso viel wie wir, die wir den ganzen Tag in der sengenden Hitze schwer gearbeitet haben. Und ein Autor kommentiert diese Stelle mit folgenden Worten. Die Nörgler, diese Arbeiter, die sich da beschweren, diese Nörgler, die repräsentieren diejenigen, die nicht nur dem Willen Gottes gehorchen, sondern die auch Gottes Willen für andere vorschreiben wollen. Uns kommt vielleicht so ein bisschen diese Worte Jesu aus Matthäus 7 noch in den Sinn, wo er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. In dem Gleichnis geht es natürlich nicht um die Macken und die Fehler, die hier kritisiert werden. Die Arbeiter beschweren sich nicht und sagen, aber jetzt schau mal, was der alles für Macken hat. Sondern es geht ja darum, und die verdienen das Gleiche wie ich? Das kann doch nicht sein. Aber das, was für das Richten gilt, das gilt für den Blick auf den Lohn gleichermaßen. Dass wir herausgefordert werden zu sagen, und wir schauen erstmal auf uns selbst. Diesen Nörglern, den ersten Arbeitern, die sind ja nicht verstoßen. Denen wird nichts vorenthalten. Sie bekommen genau das, was abgemacht war. Aber genau darauf sollen sie auch schauen. Und nicht so sehr, was dem anderen zuteil wird oder in welcher Beziehung er irgendwie mit dem Arbeitgeber da steht. Natürlich. Auch die Arbeiter untereinander sollen nicht nur für sich selbst leben. Sie sollen natürlich, sie stehen in gewisser Weise in einem Rechenschaftsverhältnis, müssen natürlich auch miteinander umgehen und klarkommen. Aber das muss in einem Rahmen geschehen, wo deutlich wird, die Beziehung, die jemand mit dem Arbeitgeber hat, die steht noch drüber. Und diese Arbeiter hier, die sind definitiv außerhalb des Rahmens. Der Lohn, das ist das, was zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitern passiert. Und jeder Einzelne von uns, der ihm nachfolgt, der darf zuallererst darauf schauen, was Jesus für ihn getan hat. Was hat Jesus für dich getan? Lass mal alle anderen, mit denen du dich gerne vergleichst, die so viel besser sind, die so viel geistlicher sind, die so viel reifer sind als du, oder denen Gott unendlich viel Segen in ihrem Leben geschenkt hat, lass die mal aus dem Spiel. Wofür kannst du dankbar sein? Von welcher Ecke des Marktplatzes hat Jesus dich gerufen? Welche Gaben, welche Verheißungen, welchen Segen hat er dir gegeben auf dem Weg zum Weinberg und während der Arbeit in seinem Reich? Das Gleichnis, das ruft dazu auf, dankbar zu sein. Und das werden wir, wenn wir erstmal auf die Beziehung zu unserem Herrn schauen und nicht auf andere und wie Jesus mit ihnen und an ihnen handelt. Letzte Verse vom Johannesevangelium. Als nun Petrus diesen, den Johannes, sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Also was soll aus dem werden? Wie geht es mit dem weiter? Und Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Die Beziehung zu unserem Herrn, zum Arbeitgeber. Lassen wir mal die anderen ein Stück weit aus dem Spiel. Natürlich, es geht nicht darum, nur noch auf uns selbst zu schauen und andere zu vernachlässigen oder zu ignorieren. Wir sind ein Leib. Als Gemeinde, der zusammengehört, der einander braucht und der sich nur miteinander entwickeln und blühen kann. Und diese Entwicklung oder dieses Miteinander, das basiert darauf, dass es eine Sache gibt, einen Lohn, eine Gabe, ein Geschenk, das Jesus uns allen gemacht hat. Und das ist seine Liebe. in Form von Annahme, von Gnade, von Barmherzigkeit, Vergebung, Erlösung, Errettung, neuem Leben, Veränderung, Heiligung. Egal wann und wie er das gemacht hat. Aber davon zeugen sein Sterben, sein Leben davor natürlich auch und seine Auferstehung. Und keiner von uns, der in Gottes Reich sein möchte und dienen möchte, der kann ohne diese Liebe leben. Keiner kann das. Es ist nicht so, das muss noch erwähnt werden, dass der Arbeitgeber die Arbeiter zur Mitarbeit zwingt. Er macht ihnen ein Angebot, besonders denjenigen, die wirklich hartnäckig suchen. Aber diese Liebe, diesen Lohn annehmen, das müssen wir natürlich immer noch selbst. Welch einen großartigen Arbeitgeber wir haben. Einen guten und treuen Herrn, einen liebevollen Freund, einen machtvollen König, einen barmherzigen Diener, ein gerechter und in ein und demselben Atemzug, müsste man sagen, und großzügiger Gott. Meine Religionslehrerin aus der Oberstufe, die meinte einmal zu diesem Gleichnis, als wir darüber gesprochen haben, dass man dieses, oder meinte dazu, Gott ist nicht nur gerecht. Er ist mehr als gerecht, er ist gnädig und großzügig. Man könnte dieses Gleichnis auch das Gleichnis vom barmherzigen Arbeitgeber nennen, weil es nicht um die Arbeiter zuallererst geht, sondern um den Arbeitgeber selbst und das, was er tut. Und diese Gnade, diese Liebe, die werden deutlich in diesem Gleichnis und wir dürfen ihn einladen, dass er das immer wieder macht, dass das immer wieder geschieht. Und so können wir nur sagen und beten, dass wir genau auf diese Liebe bauen wollen. Amen.